Ja, so, genau. Ja. Mhm. Und für mich war da nie der Gedanke, boah, ich könnte auch ins Handwerk gehen. Mhm. Der kam erst, also es hat, da musste ich 10 Jahre warten, bis ich mich das traue.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, heute die Eva Praxmeier begrüßen zu dürfen. Hallo Eva.
Hallo Ingmar.
Zum ersten Mal wieder seit langem Face-to-Face, nicht remote, sondern wir sind hier bei uns in der Bäckerei. Die Eva ist nämlich eine Mitarbeiterin bei uns seit knapp 3 Jahren. Seit knapp 3 Jahren, richtig?
Drei Jahre,
wer das nicht verstanden hat, das ist Schwäbisch, 3 Jahre. Und wir werden uns heute über ganz viele verschiedene Themen unterhalte und die Eva hat keinen ganz normalen Werdegang. Und wir haben auch ein paar Sachen, die uns verbindet. Unter anderem sind wir beide im Pfarrhaus aufgewachsen. Mein Vater war Pfarrer, deine Mutter ist noch Pfarrerin. Und genau, erzähl doch du einfach mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer, wer bist du, was kannst du, was machst du? Genau, hol gerne auch ein bisschen aus, so wie war dein Werdegang, dein beruflicher Werdegang so bis jetzt? Wie bist du ins Bäckerhandwerk gekommen? Du hast ja nicht den klassischen Weg direkt nach der Schule direkt vollzogen, sondern hast ein paar Umwege eingebaut. Erzähl doch mal.
Ich bin erst recht spät zu euch gestoßen. Und davor habe ich andere Dinge gemacht. Ich habe studiert, hatte aber irgendwie immer das Gefühl, dass ich was mit meinen Händen machen will. Und eigentlich wollte ich immer Konditorin werden. Und habe mich auch nach der Realschule dafür beworben. Wurde dann aber nicht angenommen und habe dann gedacht, okay, dann mache ich halt noch mein Abitur und gehe dann studieren. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann Sozialpädagogik studiert und dann Medienpädagogik mit Kommunikationswissenschaften in Erfurt und habe dann während meiner, vor meiner Masterarbeit war das, angefangen, euren Podcast zu hören. Fand es ganz spannend, habe euer Brot probiert, hat mir sehr gut geschmeckt und habe dann gedacht, okay, bevor ich jetzt ins Arbeitsleben einsteige, probiere ich das doch nochmal, weil ich will mir später nicht sagen, hätte ich mal, vielleicht wäre es das ja gewesen. Dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich es jetzt nochmal und bin dann eines Tages, weiß ich noch, zu euch reingeschlappt, hinten in die Tür bei der Konditorei.
Ist das so?
Ja.
Das weiß ich nicht mehr.
Da bin ich reingeschaut.
Hast du dich nicht ordnungsgemäß beworben, wie jeder andere auch?
Doch, ich habe eine E-Mail. Du meinst, ich bin hier einfach vorbeigefahren? Nee, ich habe eine E-Mail geschrieben. Ah. Dann saßen wir auf der Terrasse, haben geredet und dann hast du mir die Backstube noch gezeigt.
Okay, wann bist du hinter reingeschlappt?
Nach dem Reden, meinst du das?
Ja.
Ja.
Okay. Und wie bist du dann vom Studium, was ja gar nichts jetzt mit Bagger zu tun hatte, drauf kommen, Bäckerin zu werden. Also hat dich das dann weiter begleitet in der Zeit, wo du studiert hast und und bist du dann doch Bäckerin und nicht Konditorin?
Ja, mich hat das echt immer begleitet. Ich weiß noch, dass meine erste Note im Bachelor habe ich mir belohnt. Ich habe mir immer Backbücher geschenkt. Also schon da hat meine Mutter gesagt, ja, da hätte es dir schon klar werden können. Andere Leute schenken sich was weiß ich. Und ich habe mir immer nur Backbücher geschenkt, wenn ich Erfolge hatte.
Okay, du hast dir Backbücher geschenkt und hast die auch benutzt. Also hast du dann schon direkt auch angefangen zu backen? Hattest du dann auch schon Sauerteig? Ja, nein? Oder warst du da noch im Kuchen
unterwegs? Da war ich im Kuchen-Game unterwegs. Da habe ich Brot echt nur... Ich habe diese Backmischung benutzt.
Das sind beim Vorstellungsgespräch, sagt Rich.
da habe ich echt nur gebacken und ich habe auch während dem Bachelor noch 2 Praktika gemacht als Konditorin. Fand ich auch mega gut, aber irgendwie, das hört sich auch ein bisschen blatt an, aber wenn man so drin ist im Studium, dann denkt man so, ja, jetzt hat es doch gut geklappt, jetzt mache ich weiter.
Also das Studium. Wenn
ja, so, genau. Ja. Und für mich war da nie der Gedanke, boah, ich könnte auch ins Handwerk gehen. Der kam erst... Also es hat, da musste ich 10 Jahre warten, bis ich mich das traue.
Und bist du, bist du da auch in deiner Familie eine Exotin oder hat das Thema, also irgendwo muss ja die das Interesse oder so vielleicht ja auch herkommen soll. Also das ganze Thema Essen, Genuss, vielleicht sogar selber backen, war das bei euch ein großes Thema oder bist du da die Einzige?
Ich glaube, wenn, dann habe ich es von meiner Oma, weil meine Mutter findet Backen nicht so gut. Mein Vater backt schon und hat auch Brot selber gebacken, aber jetzt auch nicht leidenschaftlich. Ich glaube, es ist echt meine Oma und ich habe ja dann in der Gastro gearbeitet und da hat die Inhaberin auch viel gebacken und ich glaube, da hat mich das so ein bisschen, ich glaube, durch die Gastro, durch die Arbeit in der Gastro bin ich so da rein, weil bei uns zu Hause haben alle studiert.
Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, seit du bei uns jetzt arbeitest, hat dich ja schon das ganze Thema, also Brotbacke mit Sauerteig, so ist, glaube ich, das, was dich jetzt so am meisten interessiert und fasziniert. Hast du dann irgendwann angefangen, doch irgendwie deinen eigenen Sauerteig anzusetzen, nachdem du dann wusstest, du fängst eine Ausbildung an oder wie war das dann?
Nee, ich habe das gemacht im dritten Semester oder im zweiten Semester vom Master. Da weiß ich noch, da habe ich mir unbedingt, wollte ich dein Buch haben, aber noch mit den Riffeln vorne drauf.
Ja, die erste Auflage.
Genau. So,
war aber war die mit den meisten Fehlern.
Ja, aber die habe ich reingeschrieben. Und da ist ja eine Anleitung drin. Ich weiß noch, wie ich den Sauerteig dann immer eine Wärmflasche gemacht habe, dass er ja die Temperatur hält und so. Und so habe ich meinen Roggensauerteig gezogen. Und das hat, am Anfang habe ich mich noch richtig an die Zeiten gehalten und so. Und irgendwann hat man das ja aber raus, dann weiß man, wie der eigene Sauerteig reagiert und so. Und dann habe ich mir daraus noch einen Dinkel gezüchtet. Genau.
Und aus diesem Dinkel, das können wir hier jetzt ja auch mal sagen, backen wir ja jetzt seit bestimmt auch schon über ein Jahr unser Dinkelvollkornbrot.
Ja,
also du hast irgendwann mal dein Dinkelsauerteig mitgebracht, weil wir hier eigentlich gar keinen Dinkelsauerteig selber kultiviert hatten. Also hätte man natürlich machen können, aber du hattest eh gerade einen dort, der relativ fit war und hast ihn mitgebracht und seitdem ist das auch der.
Das war dein Geburtstagsgeschenk.
Genau, also irgendwann hast du das Geburtstag mitgebracht, ich erinnere mich, ja.
Ja, weil ich glaube, wir hatten irgendwann die Diskussion oder die Idee, ja, wir haben irgendwie 100% Vollkornbrot oder 100% auch Dinkel, aber dann ist halt unser Anstellgut Roggen. Und dann haben wir gesagt, okay.
Ich hatte ganz früher mal einen Dinkel-Sauerteig selber, separat, aber der hat diese Säurespitze, da hat mein Know-how noch nicht ausgereicht, das besser zu handhaben. Dinkel ist halt ein bisschen schwieriger. So, wie heißt es? Also hast du deine Sauerteige jetzt auch noch daheim?
Ich habe die noch, ja. Und ich habe unsere ja auch noch zu Hause.
Ah ja,
der ganze Kühlschrank. Als Sicherungskopie. Welchen Namen wissen?
Ja.
Der hieß mal Mowgli.
Ach, stimmt, das hast du gesagt, ja.
Hieß Mowgli, aber also irgendwie verfolgt man das nicht. Ich habe ja das Gefühl, man ist nicht mehr so romantisch irgendwann.
Wenn man beruflich als Bäckerin arbeitet, ja, das kann ich nicht bestätigen.
Also man datscht die Sachen immer so an, oder?
Ja. Ja.
Sondern, ja. Die sind halt so.
Ist anders, ja, definitiv. Ja. So, und jetzt bist du ein Jahr fast schon Gesellin. So, Abschluss als Prüfungsbeste in deiner Kammer. Weil, es war damals ja ein bisschen chaotisch, weil wir hatten drei Auszubildende im gleichen Lehrjahr, wovon alle drei auf verschiedene Schulen am Ende waren, weil unser Standard hier ja geschlossen wurde. Deswegen warst du ja in Schwäbisch Gmünd in der Schule. Und dann bei Gerlinde Kuttruf, Grüße an dieser Stelle, die ja auch hier schon im Podcast zu Gast war. Hast du als Prüfungsbeste abgeschlossen, bist jetzt beinahe ein Jahr Gesellin. Wie ist heute so dein Blick auf den Beruf? So, also was fasziniert dich vielleicht nach wie vor an dem Beruf? Vielleicht auch was du vielleicht nicht unbedingt vorher gedacht hättest. Also ich glaube, man hat ja eine andere Vorstellung von dem Beruf, wenn man aus dem Studium kommt und daheim ein bisschen backt. Also nehme ich mal an, so, was fasziniert dich heute noch nach wie vor dran?
Ich glaube, was ich an dem Beruf wirklich sehr schätze und völlig anders zu dem ist, was ich studiert habe, dass man so als Team arbeiten muss. Also ich muss mich immer auf die anderen verlassen können und die anderen auf mich. Mhm. Wir arbeiten in einem unheimlich kleinen Raum und irgendwie finde ich das super faszinierend, auch, aber das weißt du, weil wir uns darüber öfters unterhalten, diese, dass alles so im Flow funktioniert. Also das ist das schönste Arbeiten, das Kennen, wenn man sich das so überlegt, wann schieße ich was in den Ofen oder wann wird Schießen verstanden?
Ja.
Oder welchen Teig mache ich wann nacheinander, damit es möglichst wenig Pausen gibt dazwischen. Und das finde ich was ganz Tolles. Das hat man bestimmt auch in anderen Berufen. Und ich liebe es einfach. Es gibt kein schöneres Gefühl, was in den Ofen zu schieben. Und unsere Türen sind ja nicht verglast, sondern man sieht halt nicht rein. Wir öffnen es auch eher selten, außer man hält es echt gar nicht aus. Zum Beispiel du bei Baguette. und ansonsten wartet man halt. Und dann öffnen wir es und dann zieht man im besten Fall so ein Blech raus, das einfach wirklich toll ist. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Mhm.
Würdest du heute, wenn jetzt jemand sich überlegt, die Ausbildung zu machen, vielleicht auch sogar im nicht mehr ganz jugendlichen Alter, vielleicht mit einem anderen beruflichen Werdegang zunächst mal empfehlen, eine Ausbildung zu machen?
Ja, ich glaube schon. Nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Also wenn jemand dahingehend irgendwie schon Gedanken, wie sagt man das?
Hat oder
mehr? Hat, ja. Hm. Würde ich die Person auf jeden Fall darin bestärken, weil ich finde, das ist nochmal ein anderes Arbeiten, weil man wirklich am Ende des Tages ja auch sieht, was man erreicht hat.
Das war was mein Vater mir immer mitgegeben hat, so, weil der, klar, als Pfarrer hatte das ja nicht und der hat es von Anfang an gesagt, so, das ist was, wo du siehst, was du gemacht hast. Fasziniert mich heute auch nach wie vor. Und nochmal die Nachfrage hier, weil es ja bei unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt auch viele gibt, die, sag ich mal, als Hobbybäckerin, Hobbybäcker unterwegs sind, meistens oder oft ja auch in andere berufliche Kontexte. Und ich weiß auch, dass es bei unseren Hörerschaft Leute gibt, die sich sogar überlege, das beruflich zu machen. Und gibt es ja oft auch die Situation, dass wenn jemand gerade schon im etwas fortgeschrittenere Alter, in Anführungszeichen, ist, über einen Quereinstieg, also über eine Ausnahmegenehmigung, je nachdem, so zu gehen. Also war das für dich keine Option oder hast du das nicht gewusst? Oder wie siehst du es jetzt auch in der Rückschau? Würdest du es heute eher so versuchen oder denkst du schon, die Ausbildung hat schon ihren Sinn auch gehabt, obwohl du sie ja verkürzen konntest?
Doch, ich wusste, dass es das gibt, wusste aber nicht genau, wie das funktioniert. Habe mich da auch wenig drüber informiert, weil mir das glaub, und das sehe ich heute nach wie vor noch so, ich wollte das von Grund auf lernen. Und das andere war mir zu, also da musst du halt unheimlich viel Selbststudium betreiben irgendwie. Das ist jetzt nicht was, das ich nicht kenne. Aber ich wollte das, glaube ich, innerhalb von so einer Backstube kennenlernen. Weil die QuereinsteigerInnen, die ich bisher so kennengelernt habe, tun sich oft auch ein bisschen schwer mit dem, wie wir dann hier in der Backstube arbeiten. Und das war mir aber wichtig, das gleich so zu lernen, wie es letztendlich auch dann im Arbeitskontext wäre. Und nicht so losgelöst von dem, wie man sich das vorstellt.
Mhm. Und wie war für dich denn der Sprung so? Okay, du hast jetzt zwar nie in dem akademischen Beruf so richtig gearbeitet, aber trotzdem ja ein krasser Schnitt irgendwie dann so ins Handwerk zu wechseln. Fühlte das sehr schwer?
Am Anfang schon, weil ich das Gefühl hatte, dass ich auch ganz anders dreht teilweise und mir das ja auch rückgemeldet wurde, dass ich da mal auf meine Wortwahl und das ist mir oft schwer gefallen, weil ich dann oft Angst hatte, dass ich nicht zum Team gehöre, sondern dass dann eben viele denken, oh Gott, was ist denn das für eine, hat da studiert und dann kommt sie zu uns und jetzt denkt sie, weiß ich nicht. Und damit habe ich Schwierigkeiten gehabt am Anfang, aber ich erlebe es immer wieder so, dass unser Team doch recht offen ist für und man hier einfach angenommen wird als die Person, die man ist. Und so wurde ich halt auch angenommen mit meinen Eigenheiten und bin heute, glaube ich, auch Teil des Teams. Und das mag ich sehr, also dass ich hier einfach so aufgenommen wurde.
Ich finde es ganz spannend, dass du so sagst, weil ich auch mal irgendwie so gemerkt habe, wir sind so ein bisschen, also wir sind ja keine ganz, ganz klassische Bäckerei, so mit, also es gibt ja so ein bisschen die klassische Bäckerei und da gibt es so ein bisschen diese neue, wie man es einfach nennen will, neue Bewegung oder neue Trend oder so, viele Quereinsteiger, die eine neue Art von Bäckerei auch machen, halt oft Sauerteigbäckerei und so weiter und das sind wir ja aber auch nicht. Also wir sind irgendwo sowas dazwischen. So. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, dass wir das ja immer wieder haben, dass auch Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen zu uns kommen. Jetzt nicht immer mit dem Studium, aber durchaus ja schon dann irgendwie Abitur oder was auch immer. Oder halt auch schon, wie gesagt, im etwas fortgeschrittenen Lebensalter. Und ich finde, dadurch sind wir so ein bisschen was dazwischen. Das erzeugt natürlich immer auch automatisch ein bisschen was an Spannungen, ist ja klar. Und hinterfragt ja auch immer wieder dann, also wir müssen uns dadurch ja auch mal wieder selber hinterfragen, dadurch werden wir auch sehr gefordert, finde ich, aber das hält uns irgendwie auch ja, jung und flexibel, so, ich finde es eigentlich ganz spannend, so diese Lücke zu besetzen, so zwischen den zwei Lager so ein bisschen. Ich habe noch eine Frage, eine abschließende Frage, so ein bisschen zu deinem beruflichen Werdegang. War das ein Thema, als Frau im Handwerk zu sein? Ist das heute noch ein Thema?
Ha, für mich schon. Für mich persönlich schon. Also ich muss sagen, ich bin auch immer stolz, wenn Kindergruppen kommen und wir die dann machen. Also meistens Josefa und ich. Und weil ich das wichtig finde, da einfach auch zu zeigen, dass das ein Beruf ist, den auch wirklich Frauen ausüben und jetzt nicht gerade wenig. Also ich finde immer wieder, dass halt oft vom der Bäcker gesprochen wird, aber es gibt halt auch viele Bäckerinnen und aus meinen Augen sind die oft sehr motiviert oder in meinen Augen sind die oft sehr motiviert, die leisten wirklich sehr gute Arbeit und dementsprechend ist mir das schon auch wichtig, da immer darauf hinzuweisen, Frauen können den Beruf genauso ausüben. Wir brauchen vielleicht bei den ein oder anderen Dingen Hilfe, aber die brauchen letztendlich größere Menschen auch. Wenn ich da überlege, du kletterst jetzt nicht ins Silo, aber ich kann das machen.
Und hast du das in irgendeiner Form auch, also hat es dir in irgendeiner Form auch was Negatives
Frau in beschert? Der Backstube zu sein?
Oder? Ja, oder vielleicht auch in der Berufsschule, keine Ahnung, in irgendeinem Kontext der Ausbildung so?
Müsste ich drüber nachdenken, aber erstmal würde ich sagen, nein. Wobei manchmal an schlechten Tagen kriegt man vielleicht auch mal so einen Spruch gedrückt, wie wenn du keinen Sack Mehl holen kannst, bist du in dem Beruf falsch. Ja.
Aber nicht bei uns, oder? Schneide bitte.
Nimm mal mit, gell? Die Erfahrung nimmt man mit. Aber letztendlich lernt man ja auch daraus. Also ich glaube, ich bin heute, würde ich sagen, auch gegenüber Männern deutlich klarer in dem, was, also das sagt man halt was zurück. Also
wie viel Mädel oder wie viele Jungs und Mädels wart ihr im Verhältnis in der Berufsschule?
Boah, in Schwäbisch Gmünd wahrscheinlich ein Drittel weiblich. Und in Künstelsau war es, glaube ich, sogar fast Hälfte, klar, Hälfte. Okay. Aber das müsste ich tatsächlich...
Also auf jeden Fall schon nicht unerheblich. Also wenn ich zurückdenke an die Meisterschule, vor über 20 Jahren, da waren wir, glaube ich, von 30 Teilnehmende, 2 Frauen.
Aber das wäre ja dann auch nochmal interessant, also sich zu überlegen, wie ist denn heute in der Meisterinnenausbildung, weil das ja oft auch so ein Ding ist, dass Frauen bis zu einem gewissen Step gehen und dann aber diese Hürde entnehmen, oder bei uns war es ja auch krass. Wir hatten wie viele männliche Auszubildende in den letzten Jahren und die haben fast alle, einen Betrieb zu Hause.
Also einige zumindest, ja, nicht alle, aber einige auf
jeden Fall. Und jetzt, okay, wir sind noch nicht so viele Frauen, die jetzt hier eine Ausbildung gemacht haben, aber wir haben...
Ja, 3 Stück.
Ja, und davon hatte ich keine. Mhm. Also das ist schon auch... Das ist
richtig, ja.
Also, finde ich krass.
Wir kommen zur Schnellfragerunde.
Yay!
Diese Frage hast du ja vorher, wie jeder Gast, nicht gehabt. So, aber es sind ganz, es sind wirklich einfache Fragen. Kannst du jetzt spannend. So, also ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden.
Okay.
Okay. Pumpernickel oder Panettone?
Ja, Pumpernickel.
Würde ich nie verstehen. Weizen oder Roggen?
Roggen.
Bio oder regional?
Boah, schwierige Frage. Bio.
Schokolade oder Gummibärchen?
Chips.
Okay, einmal erlaubt. Panettone backen oder Panettone essen?
Backen. Aber nur, wenn der Kopf eine Runde hat. Wobei, auch das ist schon geil.
Also über unsere Erfahrungen beim Panettone-Backen werden wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Ich würde gern noch einen Schwenk nochmal in die Ausbildung machen, weil ich das so ein spannendes Thema finde, weil ich finde, das ist ein Thema, wo dringender Handlungsbedarf auch besteht, so insgesamt in unserem Handwerk. Und mich würde interessieren, also was fandest du gut an deiner Ausbildung? Also ich will jetzt keine Lobeshymne auf der Betriebe oder was, sondern wirklich so was, wenn du jetzt so, also du hast gesagt, du würdest jemandem empfehlen, eine Ausbildung zu machen. Ja, aber was war so aus deiner Sicht gut und was hat vielleicht auch gefehlt? Also wo müssen vielleicht die Betriebe und auch die Schule irgendwie viel mehr Augenmerk drauf legen? Ist das alles noch zeitgemäß? Hast du da irgendwelche Ideen, wie man das irgendwie attraktiver oder auch ja, einfach irgendwie anders gestalten kann? Weil die Zahl der Auszubildende ist ja viel zu gering. So. Das hat ja auch seine Gründe zum Teil. Liegen natürlich auch, klar, in ein bisschen früher Ausbeutung von Azubis im Handwerk und so, aber wie ist das aus deiner Sicht jetzt mit der Erfahrung, die du gemacht hast?
Also ich glaube, diese Ausbeutung teilweise gibt es ja heute noch, was ich total erschreckend finde, dass das immer noch funktioniert anscheinend, das System. Und ich glaube, mir hat es total geholfen in meiner Ausbildung, dass ich das Gefühl hatte, ich darf ja auch einfach ausprobieren. Also ich habe hier irgendwie so einen Schutzraum und in dem darf ich mich ausprobieren an den Teigen. Und das ist erstmal okay, wenn ich einen Fehler mache. Oder das wird eigentlich mitgerechnet. Und das Wichtige ist aber daran eben zu lernen. Und das habe ich hier ja einige Male erleben müssen. Gottes Willen. Aber ich habe so das Gefühl, dass bei manchen Auszubildenden das auch gar nicht, dass es gar keinen Raum dafür gibt. Also zu erfahren auch, was mag ich denn eigentlich? Also was ist das, was mich wirklich fasziniert an meinem Beruf? Was macht mir daran Spaß? Gibt es da bestimmte, also wir machen ja nicht alles gleich gut. Also jeder hat so, und jede hat die Dinge, die einem halt auch mehr liegen. Ich mache es super gern Storchennester, du findest das semi, ja. Und ich glaube, da hätte ich mir in der Schule oft gewünscht, dass man da mehr Kreativität zum Beispiel in die Praxis bringt. Mhm. Und der Unterricht ist halt schon sehr, weiß nicht, stupide. Aber vielleicht empfinde auch nur ich das so. Mhm. Aber da, glaube ich, geht mehr, wenn man sich auch mal rauswagt und Betriebe anschaut und, weiß ich nicht, die verschiedenen Messen besucht. Da gibt es ja auch hier in Baden-Württemberg oft relativ viele. Und dass man das sich anguckt und da irgendwie Lust macht auf diesen Beruf. Oder wie siehst du das?
Ja, das sage ich gleich noch was dazu, wie ich das sehe. Ich weiß nicht, eine Frage an mich bringt mich wieder aus dem Konzept. Nee, sage ich gleich was dazu, aber mich würde noch interessieren, hast du von Mitschülerinnen und Mitschülern aus deiner Klasse wirklich auch das gehört, dass es sowas wie Ausbeutung gibt? Oder? Also, weil, sorry, wenn ich nochmal schön aushole, weil Gerlinde Kutruf, die ja hier auch im Podcast zu Gast war als Berufsschullehrerin, mir das ja auch erzählt hat, dass, weil ich habe immer so gedacht, ja, Schuld an der schlechten Ausbildung sind hauptsächlich die Schule, so, weil die Ausbildung heute, die gibt's nicht mehr so. Und sie hat mir eine ganz erschreckende Sache erzählt, was sie so hört von Schülerinnen und Schülern, was die in den Betrieben teilweise erlebt.
Doch, das habe ich schon auch gehört und ich habe mich dann, also frage ich mich schon auch, warum, also ich finde es traurig, dass man als junger Mensch sowas erleben muss und irgendwie auch das Gefühl hat, man muss da jetzt durch. Also ich denke dann immer, also wir sind heute in einem anderen Arbeitsverhältnis, wir dürfen uns das auch rausnehmen zu sagen, nee, das so geht das nicht. Also und ich habe das tatsächlich öfter gehört. Also einer hat erzählt, dass er irgendwie im zweiten Lehrjahr immer noch nur putzt und Snacks oder Belegte macht, wo ich so denke, also ich weiß ja nicht. Und es gab auch viele, die erzählt haben, dass die Chefs schon sehr laut werden und auch Dinge rumwerfen. Und ich bin ja deutlich älter als die meisten Auszubildenden. Wenn ich mir aber überlege, irgendwie bin mit 16 das erste Mal in so einem Arbeitskontext und sowas erlebe ich dann. Also da hätte ich jetzt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, Schwierigkeiten, da Bock drauf zu haben.
Weißt du, wie viel tatsächlich nach der Gesellenprüfung weitergemacht haben?
In Schwäbisch Gmünd? Relativ wenig. Also wirklich, wirklich wenig. Es hat mich schockiert fast. Es waren eigentlich vor allem die, die ein bisschen älter waren, die sich den Beruf eben ausgesucht haben, so wie ich mir den ja auch ausgesucht habe, aber die jünger waren und dann auch noch in ihren Betrieben schlechte Erfahrungen hatten oder machen mussten, haben nicht weitergemacht. Und das ist doch auch verständlich.
Ja, irgendwie. Absolut. Ja, also das ist mir gefragt, wie ich sehe. Ich sehe es ähnlich und ich glaube, also ich sage schon seit vielen Jahren, dass die Probleme, dass wir viel zu wenig Auszubildende in unser Handwerk kriegen, ja, total, also zumindest zum Anteil, vielleicht sogar zum größeren Anteil, hausgemacht sind, weil halt genau wie du sagst, die Situation, dass junge Leute heutzutage im Prinzip ja nicht ordentlich behandelt werden und so. Also für mich ist das, ich tue mich da total schwer, weil ich mir das gar nicht erklären kann, dass es das heute noch gibt, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass man sich heute aussuchen kann, wo man hingeht. Also wenn man jetzt als junger Mensch sich überlegt, also es ist ja schon mal überhaupt eine Überlegung, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich in das Studium? Es ist ja eh schon viel weniger, dass Leute überhaupt sich für eine Ausbildung entscheiden. So, und wenn sie sich für eine Ausbildung entscheiden, können sie sich mehr oder weniger auch noch aussuchen, wo sie hingehen. Und ich bin, wenn ich mit Kollegen zusammensitze, immer wieder überrascht auch, wie schwer sich viele tun, dann auch die Vorteile, die eine Ausbildung in so einem Familienbetrieb bietet, auch nach außen darzustellen. Ich höre oft, dass man niemanden mehr findet, weil klar, wir haben viele große Betriebe hier wie Wirt und Ziel APEC und Optima und so, die natürlich viele von denen Auszubildenden abgreifen, die früher ins Handwerk gegangen sind. Und klar können die andere Dinge bieten, wie jetzt vielleicht ein Handwerksbetrieb, so wie wir, was Bezahlung angeht oder auch irgendwelche Benefits. Aber was wir ja bieten können im Vergleich zu so einem Großbetrieb, ist ja gerade das, was du vorher auch beschrieben hast, dieses kleine Team, diese Familienanbindung ja fast schon, die man da ja hat, wo man ja auch nicht nur einer von 50 Auszubildenden im Jahrgang ist, sondern vielleicht der Einzige oder zu zweit, wo man ganz anders gesehen wird. Und es ist ja nicht für jeden was, in so einem Großbetrieb zu sein, sondern viele, glaube ich, würden sich darüber freuen, gesehen zu werden, in einem kleinen Team zu arbeiten, so wie es jetzt zum Beispiel bei uns ist. So, und das muss man halt, glaube ich, viel mehr nach außen stellen und man muss halt Lust machen, so wie du es auch gesagt hast, auf den Beruf. So, wenn ich selber aber irgendwie, keine Ahnung, das nicht verkörper, dann finde ich es halt schwierig so. Und ich finde den Beruf, ich bin ja jetzt auch irgendwie nicht so ganz gewöhnlich ins Handwerk gekommen, inzwischen ja faszinierender denn je. Also was für mich zum Beispiel ein großes Learning war, so nach der ersten, keine Ahnung, 2-3 Jahre oder so in dem Beruf, dass ich gemerkt habe, der ist viel, viel anspruchsvoller, als ich so gedacht habe. Und glaube ich auch, als die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist. Und ich sage das ja immer, wenn ich irgendwo auf Vorträge bin, dass das total unterschätzt wird. So, dass in unserem Beruf irgendwie über viele Jahre nur die gekommen sind, die halt nichts anderes mehr gefunden haben. So, das Image ist wahnsinnig schlecht, es verbessert sich zum Glück. Aber es war viele Jahre wahnsinnig schlecht, so dass ich, wo ich damals in die Ausbildung gegangen bin, es lange gar nicht gesagt habe in der Schule, was für Ausbildung ich mache. So, weil man ja fast schon ausgelacht worden ist. Und heute kämpfe ich eigentlich dafür, dass das Bild irgendwie anders wird. Ja, ich finde es ein wahnsinnig anspruchsvoller Beruf, wenn man so ausübt, wie man jetzt zum Beispiel bei uns ausübt, also ohne Hilfsmittel und so. Und das muss man halt irgendwie nach außen tragen. Und klar, als Betrieb mal in allererster Linie. In der Berufsschule kann ich selber wenig ändern. Ich glaube, da gibt es auch viel Potenzial. Aber klar, wenn jemand dann viele Jahre schon im Berufsschulunterricht ist, ist manchmal vielleicht auch schwierig, so den direkten Bezug noch zur Praxis zu haben. Aber Genau, finde ich ganz interessant, deine Sichtweise.
Ja, da will ich vielleicht noch sagen, dass ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass nicht jeder junge Mensch sich aussuchen kann, was er machen möchte, also ausbildungstechnisch. Ich glaube schon, also dass es da schon auch Privilegien gibt. Und weil du das gerade so gesagt hast, ich glaube, Berufsschule wäre zum Beispiel so eine super Möglichkeit. Ich habe meinen eigenen Sauerteig, durfte mit dem aber zum Beispiel in der Prüfung nicht arbeiten. Das finde ich super schade, weil wenn ich die Ressource schon habe, also habe ich nicht verstanden, verstehe ich bis heute nicht, was da jetzt genau der Unterschied ist. Und dann, ja, damit tue ich mir super schwer, weil ich glaube, das sind doch so die Sachen, wenn da jemand von alleine was mitbringt, dann sollte man das doch nicht stoppen, sondern im besten Fall einfach fördern. Und da sind, glaube ich, die Strukturen oft einfach noch sehr verhärtet. Und ich glaube, das ist ein großes Ding bei Kleinbetrieben, weil ich brauche nicht, also wenn ich eine Idee habe, komm, wie wäre es mit, dann rufe ich dir halt über den Tisch zu und du sagst dann, ja, oder, und dann probieren wir es meistens. Und in großen Betrieben dauert es ja viel länger, bis du irgendjemand immer erreicht hast, der darüber entscheiden darf, ob oder die darüber entscheiden.
Ja, super. Also finde ich auch ein riesen Argument auch für mich persönlich, so dass unser Betrieb auch aus dem Grund zum Beispiel nicht megamäßig groß werden soll, weil genau, wenn man eine Idee hat, egal jetzt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder man selber, man überlegt sich halt so, Storchennester sind ja so entstanden, irgendwie die Störche sind hier auf dem Rathausdach gelandet und zwei Tage später, ist jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber hatte man halt Storchennester im Laden so und das ist halt irgendwie super.
Ja, oder und mittwochs. Das macht
irgendwie halt Laune.
Mittwochs rufe ich halt rüber und wie sieht's aus? Panettone? Und du rufst zurück. 60 oder 40? Also, es ist halt super einfach, sich mal kurz abzusprechen. Und das, also ich glaube, das nimmt viel Schwung, wenn man das nicht hat. Und den nehmen wir halt mit.
Glaube ich auch, genau. Und ich glaube, dass in so einer Größe wie bei uns vieles einfach gar nicht notwendig ist. Also, wo man große Betriebe dann irgendwie wieder Strukturen schaffen muss, Besprechungen einrichten muss und so. Das braucht es in dem Sinn bei uns gar nicht. Und das, glaube ich, macht uns auch flexibel und effektiv, so als Kleinbetrieb. Okay, letzte Frage zum Thema Ausbildung. Also ich könnte da auch noch ganz viel, also müssen auch ganz viele Gedanken noch kommen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen hier. Mich würde noch interessieren, weil du ja die Verkürzung auch gemacht hast. Würdest du das heute nochmal machen, beziehungsweise würdest du es jemandem empfehlen oder würdest du es nimmer machen?
Also ich habe ja nur ein Jahr verkürzt. Ich hätte doch mal ein halbes Jahr verkürzen können am Ende. Und ich fand für mich das super, weil also man überspringt dann im Grunde das erste Lehrjahr und das holt man relativ schnell wieder ein, wenn man ja, also wenn man schon ein bisschen oder wenn man gern lernt, vielleicht so. Und es ist vieles auch, wenn man in der Gastro oder so gearbeitet hat, dann ist vieles auch logisch. Das guckst du jetzt?
Ja, ne.
Da hat man aber nach einem halben Jahr schon die Zwischenprüfung. Und was man halt bedenken muss, ich weiß noch, dass ich an meiner Zwischenprüfung, glaube ich, das zweite oder dritte Mal überhaupt in meinem Leben touriert habe. Und das war schon, da hatte ich schon Schiss. Und da war, glaube ich, der Marco oder Joseba deutlich mehr drin als ich.
Also sprich, die Auszubildende, die im gleichen Lehrjahr waren wie du, aber ein Jahr länger schon praktisch Vorsprung hattet. Und damit es die Leute genau. Bilder sind, um wen es da geht.
Ja.
Ja, spannend. Also, ja.
Und, ja. Aber das halbe Jahr am Ende hätte ich nicht verkürzt.
Das habe ich ja gemacht.
Ja, also ich...
Genau. Das finde ich richtig cool.
Ah, hast du zwei Jahre?
Nee, zweieinhalb.
Ah, komm. Nee, aber mir war es ja wichtig, weil sonst... Also ich meine das wirklich ernst, das ist schon so ein Schutzraum. Den habe ich als Geselle nimmer. Da wird irgendwie auch was von mir erwartet. Da muss ich wissen, wie die Sachen funktionieren. Da muss ich wissen, wie die Dinge hier laufen. Und als Auszubildende darf ich mich auch noch so ein bisschen rausnehmen und sagen, ich bin Auszubildende. Aber irgendwie so. Und das hat mir schon am Ende auch, das halbe Jahr war gut. Weil da lernt man ja dann auch nochmal viel. Und man Und sonst wäre ich, glaube auch gar nicht in alle Bereiche reingeschnuppert. Also so hatte ich ja die Zeit in der Kondi, in der Teigmacherei, am Ofen, nur am Aufarbeiten. Und wenn dir das halbe Jahr fehlt, dann fehlt es halt. Also die Zeit nimmst du dir als Gesellin oder als Geselle ja nicht unbedingt oder kriegst auch nicht so.
Ja klar, und wie du sagst, dann bist du halt Gesellin und dann bist du halt immer Auszubildende. So. Und ich glaube schon, dass die Theorie ist wahrscheinlich kein Problem. Erstes Lehrjahr ist eine viel Grundlage.
Genau.
Ich glaube, wo es eher das Thema noch ist, also ganzes Jahr, glaube ich, merkt man am Ende wahrscheinlich schon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so an der Fingerfertigkeit letztendlich, weil dir halt das ganze Jahr fehlt, dass du halt zusätzlich in der Backstube stehst. Und bei uns ist ja schon so, wenn du in der Backstube stehst als Auszubildender dann, und Auszubildende, dann stehst du da und dann machst du Brezel mit und machst Brot mit rund und so. Und das hast du halt nicht.
Genau, mir hat es vor allem beim Brot gefehlt. Ach, aber bis zum Ende, gell?
Bis zum Ende von der Ausbildung.
Ja. Also das war, ich glaube, ich habe es erst im letzten Jahr so richtig gelernt, als ich jetzt mehr mit Teigen zu tun hatte oder dann in der Teigmacherei war. Davor war das immer so und in der Zwischenprüfung definitiv, da war das total das Blindbacken gefühlt. Also ich hatte keine Ahnung, wann so ein Teig reif ist, wie sich so ein Brotteig anfühlen muss, wie der gut aufgearbeitet ist. Das ist alles Erfahrung.
Ich glaube, das ist halt das große Thema bei dem eine ganze Jahr verkürzt, dass du halt nach einem halben Jahr schon Zwischenprüfung hast. Aber gut, die zählt nicht so viel und die hast du ja auch dann trotzdem irgendwie einigermaßen überstanden. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch vielleicht, und das haben wir, glaube ich, uns von Anfang an ja auch offen kommuniziert, also wir gegenseitig, dass auch wenn du noch einen Gesellenbrief hast, und dann war ja auch relativ schnell klar, dass du hier bleibst, dass das ja nicht heißt, dass damit das Lernen vorbei ist, sondern also vieles, wie du sagst, ja, kommt ja mit der Erfahrung, ist ja ganz klar. Und ich denke, wenn man dann auch, selbst von Betrieb zu Betrieb ist ja unterschiedlich, du fängst dann ja immer neue Betriebe oft, nicht von ganz vorne, aber ja doch wird ja dann vieles anders gemacht und so.
Ja.
Genau, wir machen jetzt nochmal eine, keine Schnellfragerunde, sondern du darfst schon ein paar Sätze beenden, wenn du magst, oder mit Ja und Nein antworten. Bist du bereit?
Okay.
Ich würde heute nochmal studieren, ja oder nein?
Ja. Nur was anderes.
Okay. Theologie?
Nee.
Zu Hause backe ich immer noch gerne, ja oder nein?
Definitiv ja.
Oh, okay.
Hättest du das jetzt nicht da?
Nee, weil du vorher so gesagt hast, so die Romantik ist ein bisschen weg.
Ja, aber ich backe einfach immer noch gerne zum Beispiel Kuchen, weil das mache ich ja hier eher selten. Aber, und zu Hause ist schon auch eher fließbandmäßig. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so. Man hat dann so sein Schürzchen an und dann, ich stelle mir immer vor, da läuft dann so Musik.
Ja.
Und dann datscht man so sein Brot an, bevor man es in den Ofen, das mache ich halt alles nicht, da läuft keine Musik.
Also da bist du sehr unromantisch.
Ja, das läuft alles.
Weil ich bin ja bekennender Nicht-Zuhause-Bagger, ich hasse ja daheim-Bagger. Weil ich finde, wenn du mal gewohnt bist, so eine Knetmaschine, wie es in der Backstube steht, finde ich es einfach nur nervig in der Küche.
Ja, ich merke das immer beim, wenn man Eiweiß aufschlägt in unserem, wie heißt das?
Anschlagmaschinen.
Ja, das ist halt mega. Also, und dann zu Hause in der Kleinen, da denke ich immer, ey. Also, das frustriert total. Ich verstehe es schon.
Wenn man wüsste, wie es auch geht.
Ja, wenn man weiß, wie schnell das gehen könnte. Und dann ein Brot kommt, das lohnt sich echt.
Ja, genau. Ja, es lohnt sich halt einfach auch nicht. Aber da bin ich halt
froh. Oder es kommt ein Sonntag.
Deswegen kann ich auch keine 4 Panettone backen. Aber dazu sprechen wir. Okay, backen ist für mich.
Sinnstiftend.
In Bäckereien einzukaufen ist für mich.
Das ist eine miese Frage. Total nervlich, völlig am Limit bin ich dann. Das ist nur nicht mein Satz beendet, aber für mich Aufregung pur, würde ich sagen.
Du magst es, gell, so in Bäckereien zu gehen und zu gucken und hast dann, glaube ich, immer das Problem, dass du ja nicht das ganze Sortiment kaufen kannst.
Ja, manchmal kaufe ich ja das ganze Sortiment, wenn die Bäckerei klein ist. Aber es ist wirklich, wirklich ein Problem. Ich habe eine Gefriertruhe zu Hause, die habe ich von meinen Großeltern geerbt. Die war mal voll mit Brot, weil ich einfach da extrem bin ich und ich kann mich dann auch nicht entscheiden und vor allem nicht unter Druck. Und ich muss auch immer auf ganz früh morgen zu den Bäckereien, aber das kennst du, glaube ich, das Problem. Dass man halt ganz früh, dass man ja nichts verpasst von den guten Sachen. Also es ist schon ein Problem, ja.
Ja, ich mag das auch. Kann das gut verstehen. So, hast du in der Fritruhe auch Pumpernickel?
Ja, da ist übrigens immer noch Pumpernickel drin.
Und wenn ich keins mehr habe, dann gehe ich hier runter.
Ist hier noch Pumpernickel?
Ja, wir haben noch vier.
Das war jetzt eine sehr schöne Überleitung, finde ich, von mir zum Thema Pumpernickel, weil ich will noch mal über zwei Produkte sprechen, die wir so ein bisschen gemeinsam auch durch, mehr oder weniger durch Zufall, dass wir die gemeinsam entwickelt haben in den letzten Monaten. Und Pumpernickel habe ich vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren mal schon mal Probebacke und dann nie wieder. Und ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt wieder dazu kam. Ich glaube, irgendwie die Initiative ging von dir aus, weil du hast das ja sogar dem Panettone vorher vorzogen in der Schnellfragerunde. Also was ist Pumpernickel für dich? Was fasziniert dich so an dem Brot?
Ich glaube, ein Pumpernickel fasziniert mich so, dass man aus so wenig so ein aromenreiches Brot bekommt. Also das ist ja wirklich das, also ich bin fasziniert immer noch davon. Also es hat unheimlich wenig Rohstoffe oder Zutaten und dann braucht es noch nicht mal wirklich Energie, zumindest bei uns, weil wir es immer in der Restwärme gebacken haben, was ich auch super finde, weil wir die dann einfach noch nutzen können. Dann spielt sich dabei so viel ab, was ich noch gar nicht erfasst habe. Oder auch, wir haben ja dann ganz viel auch probiert und es war immer wieder unterschiedlich. Und das mitzumachen bei so einem Teig, der ja wirklich ist wie so, wie ist das, wie so Ton? Also das ist ja, da hast du ja kein schönes Handgib, das ist kein Brioche-Teig.
Ich muss dran denken, vor ein paar Wochen, als wir es samstags zusammen aufgeschaut haben, haben wir schon gesagt, so, der Teig gibt einem halt so gar nichts. Ja. So. Und das ist auch so, weil es macht halt echt null Spaß.
Ja, das ist einfach nur die leprige Sache, der hat gar keinen, also der schreit dir im Grunde entgegen, finde ich, der Teig, ich habe hier gar keinen Bock auf euch. Und dann wird da aber sowas draus und Pumpernickel ist halt unheimlich sattmachend und gesund. Das finde ich halt auch irgendwie cool. Dann, und ich mag es, also ich esse ja Pumpernickel mit allem, jeden Tag gefühlt. Ich finde es ein ganz spannendes Brot einfach.
Und jetzt sind wir ja aber keine klassische Pumpernickel-Gegend, so wie kam es so? Woher kennst du Pumpernickel? Oder gab es das bei euch irgendwie daheim früher? Oder?
Ja, mein Vater hatte das so abgepacktes, da fand ich es aber noch
ja, meine Mutter auch.
Eklig. Mhm. Und dann kam ich erst im Studium da drauf, weil das relativ günstig war. Und ich musste ja auch... Mhm. Und dann braucht man davon auch nicht so viel, um satt zu werden. Mhm. Ich musste da wirklich sehr drauf achten. Und dann habe ich das irgendwie für mich entdeckt. Und da brauchst du ja echt nicht viel. So Butter und Kresse oder so. Und das Ding ist einfach
lecker.
Aber es ist schon ein spezieller Geschmack so. Also es ist speziell, also...
Muss man, ich glaube, das muss man schon mögen. Mhm. Aber irgendwie, ich kann das gar nicht sagen... Genau, und dann kam es wieder durch den Neffen meines damaligen Freundes. Der hat immer Pum-Pum dazu gesagt und wir sagen das ja manchmal auch. Und das fand ich so nett. Und da gibt es doch diese Runden auch. Mhm. Und die hat er gesnackt, ach, so mittags statt Chips oder so. Und dann habe ich damit halt auch wieder angefangen und fand das irgendwie ziemlich lecker. Und ich glaube, wir haben hier dann einfach irgendwann drüber geredet. Ich glaube, ich habe einfach so lange drüber geredet.
Ich weiß es gar nicht mehr. Spannend war ja irgendwie also so für mich in der Entwicklung von dem Produkt, weil wir das ja immer nur am Wochenende backen können, weil sonst der Ofen irgendwie schon abends ja wieder hochheizt. Das muss ja 16 Stunden backen werden, deswegen hat man immer nur einmal die Woche die Chance, das zu backen. So. Und wir haben ja dann immer wieder Kleinigkeiten verändert, wie du gesagt hast, dass wir am Ende eigentlich drauf gekommen sind, dass es, also am Anfang haben wir ja mit Brühstück und was weiß ich und das. Und am Ende ist, glaube ich, jetzt ja es ein relativ simples Rezept. Die einzige, vielleicht etwas aufwendigere Komponente ist der Sauerteig, den man über eine zweite Stufe sozusagen ansetzt. Also praktisch 1:1:1 für relativ kurze Zeit, damit es einfach relativ mild ist.
Das war auch voll das Learning.
Das war auch ein Learning, genau. Und alles andere ist ja echt super simpel. Also kein Frühstück, kein mega riesen Aufwand am Tag vorher. Und auch die kleinste Kleinigkeit, also haben wir am Ende irgendwie eine Veränderung gebracht. Also wir haben ja dann 4 Kapseln im Ofen stehen gehabt und hatte die am Ende dann ja sogar unterschiedlich mit unterschiedlicher Wassermenge befüllt, weil man halt merkt, dass hinter mehr Wasser verdampft wie vorne und so. Also das war irgendwie mega spannend, so, sich da in die Details reinzufuchsen.
Oder auch das Aufarbeiten, wenn ich das noch dazu sagen kann. Ja, also wir hatten ganz große Probleme mit unseren... Also wir schaffen das mit Wasser auf. Oder eine Person wiegt es ab, die andere... Dann muss man das ja so formen, dass es in diese Form passt. Mhm. Und da hatten wir ja ganz oft das Problem, dass da Finger drin sind. Und das sieht man ja in dem Brot, weil das geht einfach nicht mehr so auf. Das ist übrigens ein tolles Brot, wenn man keine Ahnung hat, wie eine Gare aussieht. Ist dem Brot einfach egal.
Ja.
Stimmt jetzt auch nicht so.
Nicht ganz, aber.
Und da haben wir auch da, ich weiß noch, wir haben mit allem Möglichen, mit grobem Schrot, mit feinem Schrot, mit einer Mischung aus beidem, ohne alles, haben wir uns daran getestet, bis die Oberfläche glatt war. Und es waren dann auch immer, Ingmar musste mir jeden Sonntag Bilder schicken, wenn es ausgebacken wurde.
Ja, und nach den 16 Stunden waren halt immer so morgens um 7 Uhr. Also, das war ziemlich nervig. Im Moment ist das Brot in Sommerpause, deswegen genieße ich es gerade so, dass es nicht aufstellen zu müssen, wenn nicht gerade wechselbestellt sind. Aber ja, sonst geht es halt nicht. Also bei uns zumindest nicht, weil der Ofen sonst halt nicht lang genug leer ist, weil es halt über 16 Stunden backen muss. So, und das zweite Produkt, was wir jetzt irgendwie schon ein paar Mal angeteasert haben hier jetzt im Lauf der Sendung, oder wie habe ich früher mal gesagt, war oder ist Panettone. So kompletter krasser Gegensatz zum Pumpernickel. Aber für mich total faszinierendes Gebäck, wo wir irgendwie schon jahrelang dran rumtüfteln. So. Und das fasziniert dich ja auch irgendwie, obwohl es was ganz anderes ist. Was fasziniert dich an Panettone?
Ja, mich fasziniert, glaube ich, daran am meisten, dass es halt ohne Hefe auskommt und dass es schon ein langer Schritt ist, bis du das in den Händen hältst. Und da kann so viel passieren, bis du das am Ende, bis du dieses Produkt in den Händen hältst und dann sagen Leute zu dir, das ist ja wie Hefezopf, Hefeteig. Und dann denke ich mir immer so, nee, nicht ganz. Also es braucht einfach, mich fasziniert daran, wie, dass man so ganz kleine Nuancen darauf sehr bedacht sein muss, wie man arbeitet. Also wir standen da, glaube ich, eine Stunde vor dem Teig, weil man immer wieder was nach und nach die Sachen reingibt und eben nicht alles auf einmal. Und dann immer wieder auch abzusprechen, und was sagst du, tun wir es jetzt rein? Nee, ich würde noch mal. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Also das zu beobachten oder zu begleiten, wie dieser Panettone entsteht.
Da muss man dazu sagen, wir hatten jetzt vor 2 Monaten oder so, hatte mal einen Workshop mit Marco vom Brotgesang in Stuttgart, der hier demnächst auch mal zu Gast sein wird. Und das hat uns so ein bisschen ziemlich so den Durchbruch, zum Durchbruch verholfen. Ich hatte davor 2, 3, 4 Durchgänge, die irgendwie halt so semi gut waren, oft zu sauer. Da ist es wie beim Pumpernickel letztendlich auch, weil irgendwie man hat halt mit ihm 2 Tage, 3 Tage lang Panettone backen, wir haben mit ihm 3 Tage lang Panettone backen, und er hat jetzt halt alle Details erklärt, auf die es ankommt. Und das hätte man vielleicht auch irgendwann mit vielleicht noch 100 Backversuche irgendwann mal rauskriegt. Und so war es deutlich zielführender. Und das Coole finde ich eigentlich, dass wir es ja jetzt auch sogar mit Biomehl hinkriegen. Also wir legen jetzt nicht Wert auf die ultra Open Crumb, sondern also es hat schon irgendwie große Löcher, aber jetzt nicht so, wie man es teilweise auf Instagram sieht. Wobei das halt ja auch nichts mehr mit natürlichen Mehle zu tun hat. Und ich finde jetzt die Kombination aus Biomehle trotzdem locker, und also wir haben sie hier liegen, kann man jetzt ja auch versagen. Ja,
wir haben sie
ein bisschen gesnackt. Die ist jetzt 2,5 Wochen.
Ja.
Vor 2,5 Wochen backen wurde. Und halt null trocken. So, aber ich kann es gut verstehen, was du sagst. Wenn es dann jemand, also ich hatte letztens meine Brüder zu Gast, die jetzt mit dem Bäckerhandwerk so gut wie gar nichts zu tun haben. Und dann habe ich halt auch gesagt, hier Panettone, wir haben einen Pizzabagger bei uns im Holzofen, und danach habe ich einen Panettone aufgeschnitten. Wer sagt, sagst du auch mal die Panettone?
Ja, also ich muss
direkt mal hier an die Hörerinnen und Hörer fragen, sie sagt immer die Panettone. Also einen Panettone aufgeschnitten, lange Rede, kurzer Sinn. Und da war dann die Reaktion eben auch so, ja, schon wie so ein trockener Hefezopf. So, da muss ich dran denken, dass du mal gesagt hast, wenn bei dir in der Familie jemand sagt, das schmeckt wie Hefezopf, dann wird es weggenommen. So, da darfst du nicht essen.
Ja, der ist nicht...
Der ist nicht wert.
Nicht würdig. Ja, weißt du, wie lange ich da... Oder wir. Du, ja, da stehst. Mhm.
Nein, du musst ja manchmal auch noch rüber, abends oder so, ja, wenn ich nicht da bin. Und muss so, also wir stehen da halt so eine Stunde vor diesem Teig und dann sagt dir jemand, und wie lang brauchen wir für Hefeteig? Also, aber ist ja auch in Ordnung, muss nicht jeder das so und jede verstehen. Aber es macht auch so viel, also mir hat es immer sehr viel Freude gemacht. Was findest du daran denn so faszinierend?
Ja, also ich finde faszinierend, dass es möglich ist, aus einem Teig, der, also ich komme ja so wirklich ganz klassisch aus einer Bäckerausbildung, wo man irgendwie, also ich habe ja da nie drüber was gelernt, was gehört, geschweige denn irgendwas damit zu tun gehabt. So, für mich war klar irgendwie, wenn du hefefrei backen willst, dann geht es nur mit einem 3-Stufe-Sauerteig, so wie man das halt ganz klassisch früher gelernt hat. So. Und man hat, ich habe schon mal was gehört von Mutterhefe in Italien und so, verstanden habe ich das nie. Und konnte mir auch niemand wirklich, das war ja mein Problem in der Ausbildung, mir konnte ja niemand eigentlich meine Frage beantworten. So. Und das, klar, jetzt bin ich natürlich viel weiter und weiß schon viele Jahre, dass das funktioniert, aber und bei Brot ist es jetzt auch irgendwie schon lange irgendwie klar und funktioniert bei uns ja auch im Betrieb und sehr zuverlässig im Betrieb und alles. Aber so ein Gebäck über einen Sauerteig zu lockern, hat für mich nach wie vor eine Wahnsinnsfaszination und dieser Geschmack oder auch diese Konsistenz, vor allem, da bin ich ehrlich gesagt eher auch ein Freund, wenn die Panettone noch nicht 2,5 Wochen ist, dann wirklich so sehr frisch, so dieses Faserige, dieses fast schon wattige, das ist ja was ganz anderes, das hat ja nichts mit mehr Hefezopf zu tun, wobei ein guter Hefezopf natürlich auch was Gutes ist, aber es ist halt was anderes. Und für mich war auch total faszinierend, jetzt auch nachdem wir 1-2 Mal schon auch Panettone im Verkauf hatten, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die das Produkt auch verstehen. Also die wissen, wie gut es ist, wie aufwendig es ist, dass das auch seinen Preis kosten muss. Und ich hatte eine Begegnung im Laden mit einem Kunde, der zufällig gerade im Laden war und ein paar Tage vorher einen Panettone gekauft hatte und sich bei mir bedankt hat, dass er das genießen durfte. So, das war, also da hatte ich Gänsehaut. Das war schon für mich irgendwie krass, dann einfach auch das wirklich auch in der Realität zu sehen, dass Leute auch bereit sind, da auch einen gewissen Preis auch zu bezahlen. Ist auch kein Geheimnis, dass es dann auch beim Verkaufen nicht ganz günstig ist, weil es eben natürlich auch mit Bio-Rohstoffen dann noch zusätzlich gebacken ist und Leute es dann eben abfeiern und sich sogar dafür bedanken. Das fand ich irgendwie richtig krass. Das hast du jetzt auch nicht so jeden Tag, auch wenn man immer wieder gutes Feedback kriegt.
Ist halt viel Butter, gell?
Viel Butter, genau, das macht es halt auch aus. Und was ich halt auch finde, und das finde ich bei anderen Sachen auch, das Thema so mit den Früchten drin. Weil, also, es ist halt so krass, wenn du, also irgendwie jeder mag kein Orangeat. So, kein Orangeat, kein Zitronat, weil jeder so das,
ja, voll,
furchtbare, kleinwürfelige,
grüne,
giftgrüne und giftgelbe, orangene Zitronenorange vom Supermarkt im Kopf hat. So. Aber wenn du halt mal wirklich eine gute Qualität von Orangeat isst und probiert hast, dann weißt du halt, okay, weil ich habe mich als Kind immer gefragt, wer hat so ein Mist eigentlich erfunden, sowas wie Zitronenorange? Wer braucht sowas?
Ich wusste ja noch nicht mal, was das ist. Ich dachte, ich wusste...
Hat das niemand bei euch verbacken früher?
Doch, schon, aber ich wusste also, nicht, wie das wirklich aussieht.
Ja, das wusste ich glaube auch nicht. Und bei uns waren die halt immer, also jo, meine Mutter hört den Podcast wahrscheinlich auch, aber sie wird es mir verzeihen, die in den Lebkuchen, die es bei uns am Weihnachten gab. Genau. Da war das halt immer drin und hast du das immer zwischen die Zehen irgendwie gehängt, das geschmeckt hat es auch nicht. Und so kommen ja viele heute auch in den Laden und sagen, oh nee, morgen nicht, geht gar nicht. Und immer wieder, wenn dann auch Kundenveranstaltungen sind zum Beispiel, dann, und es kommt auf das Thema, dann hole ich schon auch einen Schaden im Keller und nicht jeder sagt jetzt, ich mag es jetzt total, aber die meisten sagen, das ist ja was komplett anderes. Und so ist zum Beispiel auch bei Olive, wie oft ja, haben wir uns schon drüber ja, unterhalten, dass man keine Olive mag, bis man zum ersten Mal richtig gute Gäste hat.
Oder Kümmel.
Kümmel, auch Feta, also es, ja, gibt, es gibt so ein paar Sachen, wo es halt Olivenöl, wo es so extrem drauf ankommt, oder viele Leute, oder das ist so in der Gesellschaft, gefühlt mag doch niemand Zitronat im Orangeat. Im Stoller immer das Gleiche, so, wir mögen das nicht. Inzwischen gibt es 100.000 Varianten von Stoller, weil die Leute kein Zitronat im Orangeat mehr mögen, weil sie denken, also weil sie vielleicht auch noch nie ein richtig gutes gegessen haben. Und das finde ich halt beim Panettone auch so interessant, dass das halt ja ganz, also ich finde immer die klassische am besten somit. Also bis jetzt finde ich das eigentlich immer am besten mit Rosinen und Orangeat, weil das halt auch eine Fruchtigkeit bringt und das Orangeat, das, also ganz ehrlich, das kannst du so essen, das kannst du so aus der Packung essen. Und ja, also es ist für mich ein wahnsinnig faszinierendes Gebäck und auch, also heute noch, mich fasziniert aber auch ein Sauerteigbrot heute noch, wenn das aufgeht. Ich verstehe es ja auch nicht bis in die Tiefe, was da ganz genau passiert, wie es wahrscheinlich niemand richtig versteht, was da so ganz, ganz genau passiert. Und es ist einfach wahnsinnig faszinierend und bei dem Gebäck natürlich besonders, weil es natürlich auch wahnsinnig stark aufgeht. Am Anfang ist schon nur so ein Teigklumper irgendwie in der Form. Und was halt für ein Aufwand dahinter steckt. Und wenn dann, so wie beim letzten Mal, wenn man dann die Stäbe rumdreht, weil man sie aufhängt, irgendwie reiherweise das Plopp-Geräusch kommt, weil entweder die Köpfe abfallen oder wie in unserem Fall sogar die ganze Panettone aus der Form rausrutscht, ist halt, es gibt fast kein schlimmeres Gefühl.
Das ist wirklich
in dem Moment.
Frust.
Aber in dem Fall lag es ja tatsächlich an der Form, also können wir nochmal eine extra Folge über das ganze Thema machen. Aber auf jeden Fall war das so unser Learning die letzten Monate, glaube ich. Pumpernickel, Panettone. Und das Witzige ist halt, das eine Ende der Fahnenstange von der Bäckereistudie,
haben wir gesagt, und
Panettone halt das andere Ende der Fahnenstange.
Ich glaube, das macht so die Bäckerei, oder ich sage es jetzt einfach, unsere Bäckerei so aus, weil wir wirklich das sind die völligen Extremen. Und es gab am Samstag, da habe ich Pumpernickel aufgearbeitet und du irgendwie 2 Meter weiter deinen ersten Panettone oder zweiten oder so. Und also, das ist halt voll krass, weil das, also weiter auseinander kann es ja eigentlich nicht sein.
Und ich fand es so witzig, fällt mir jetzt gerade ein, weil du das erzählst, wo du dann gesagt hast, irgendwie, es ist so krass, es gibt halt Pumpernickel, nicht Pumpernickel, es gibt halt Panettone beim Dorfbäcker und der Münkern, so krass. Weil es ja schon irgendwie so ein Trendgebäck ist, irgendwie, das nicht unbedingt jetzt hier in der Münkern vermutet, das war lustig. Und genau, also, wir können ja schon ein bisschen Werbung machen, oder? Auf Weihnachten gibt es auf jeden Fall Panettone.
Und Pumpernickel?
Und Panettone. Und vielleicht Pumpernickel. Genau, können wir verschicken dann auch, gell? Also wenn Hörerinnen und Hörer Lust jetzt kriegt, dann auf Panettone. Das war jetzt gar nicht geplant, aber könnten wir ja mal so einen Werbeblock einschicken, weil wir haben halt Lust, Panettone zu backen und haben Schiss, dass wir sie hier nicht loswerden.
Ja, genau, und dazu muss man ja auch sagen, gell? Weil ich bin ja hier die Vernünftige von uns zwei in der Backstube. Und ich sage dann so, wir machen 4, weil wir machen nur Probebacken. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das der immer nicht mehr hat, dieses Zuhause-Backen-Feeling. Sondern bei Ingmar war es dann gleich, wir machen dann 60. Also ganz oder gar nicht. Was
bringt ja, genau. Aber da müssen wir ein bisschen ausholen. Und ich merke gerade, ich darf nicht so auf Gäste einladen, die mich gut kennen, weil da wackelt so ein bisschen mein Bild. Aber tatsächlich, du musst ja ein bisschen ausholen. Also die Geschichte erzähle ich noch kurz, obwohl wir jetzt über eine Stunde sind. Der Marco, also Grüße, einige kennen ihn bestimmt
auch. Und ist wirklich
hat
toll.
Gesagt, super, der Workshop war super.
Ja.
Und er hat gesagt, ihr müsst jetzt über immer 4 Panettone. Und hat gesagt, ihr kauft euch die, 2 Panettone. Ihr kauft euch die Maschine, die er auch hat, Planetrührer von Maxima. Und da passe genau, das ist Panettone, die Mindestmenge von 2, genau, bei uns heißt es Panettone, 2 Panettone rein. Und dann habe ich die Maschine ja auch, oder haben wir dann ja auch gleich gekauft. Und wie es halt so ist, klar, kaufen wir gleich, wenn der Markus sagt, wir brauchen den morgen kaufen. Aber dann war ich so, 2 Panettone, den Aufwand zu betreiben für 2 Panettone, habe ich dann irgendwie nicht eingesehen. Und wir hatten dann ja das erste Mal kurz vor Ostern backen und die waren dann auch, also die, wo schön war das sind, waren ja auch alle super schnell verkauft. Und dann haben wir halt jetzt wieder, und dann hast du ja gesagt, komm, wir machen Panettone. Es war ein bisschen Luft in der Backstube. Und zumindest so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, nee, für 2, weil es ist ja fast wurscht, ob du 2 oder 60 machst. So, du musst ein bisschen mehr abwiegen, ein bisschen mehr Eier drin.
Nur ein bisschen
Vom Aufwand Platz. Her. Ja, vom Platz nicht, aber vom Aufwand her. Und habe gedacht, also wenn man den Aufwand schon betreibe, dann gucken wir auch, dass wieder ein bisschen Geld reinkommt. Okay, war jetzt ein bisschen zu viel, es ist zu warm für Panettone, wir haben jetzt nicht alle verkauft, aber okay, muss halt ehrlicherweise dazu sagen, passen, aus der Form krutscht.
Die
mussten wir dann halt essen. Aber genau, dieses Thema wird auf jeden Fall öfters jetzt in der nächsten Zeit noch, weil Weihnachten kommt bald, auf der Agenda stehen. Liebe Eva, wir sind über eine Stunde, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich habe noch so einen ganz, ganz kleinen Blick in die Zukunft. Würde mich einfach interessieren, wie wohin führt dich noch deine Reise so im Bäckerhandwerk? Du hast ja auch, muss mir auch dazu sagen, oder darf ich vielleicht dazu sagen, nicht nur unseren Betrieb inzwischen kennengelernt, obwohl du nach deiner Ausbildung hier geblieben bist, hast du ja schon das eine oder andere Praktikum inzwischen andere Betriebe gemacht. So. Wie war das für dich? Was findest du spannend, aber dann vielleicht an diese Unterschiedlichkeit, die es ja in unserer Branche auch gibt? So. Wie sind das so deine Gedanken?
Ja, ich glaube, aber das wisst ihr ja auch schon, dass ich das immer wieder machen werde, mich rauswagen und andere Bäckereien angucken, weil ich glaube, gerade in unserer Branche, jede Person backt anders. Und das mitzunehmen, darauf wieder was zu lernen. Und die meisten BäckerInnen sind ja sehr offen in ihren Rezepturen. Also die geben die Rezepturen, die sagen, wie sie es machen. Und es ist unheimlich inspirierend, mit Menschen zusammenzuarbeiten oder Menschen kennenzulernen, die da offen sind und einen teilhaben lassen und aber auch von einem selbst wieder lernen. Und so komme ich jedes Mal von dem Praktika nach Hause und bringt aber auch immer wieder was Neues mit. Das ist so, ich finde, für mich so ein kleiner Blick in die Welt, die es da noch außerhalb von Grimmers Backstube gibt. Und ich glaube, dass wir oft einfach bei manchen Sachen das schon so lange so machen, dass wir gar nicht mehr wissen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Und da ist sowas super, eine super gute Möglichkeit. Und auch, um einfach vernetzt zu sein und andere Bäcker und Bäckerinnen und Konzepte auch kennenzulernen.
Hast du so ein, zwei, drei, keine Ahnung, Gedanken, also was müsste sich in unserem Handwerk ändern? Es ist ja schon so, dass viele Betriebe einfach nicht mehr rentabel sind, keine Nachfolger findet. Was müsste sich da aus deiner Sicht ändern?
Da bin ich nachher auch gespannt, was du dazu sagst. Aber ich finde, wir sollten wieder stolz auf den Beruf sein. Also uns nicht unter Wert verkaufen. Vor allem, wenn man wirklich handwerklich arbeitet, dürfen das die Leute auch wissen und die dürfen dafür auch einen gewissen Preis zahlen, meiner Meinung nach. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir uns hier die Taschen mit Geld voll machen, sondern einfach, das hat ja auch eine Wertigkeit, wie ich zu meinem Beruf stehe. Und es ist halt für mich einfach was anderes oder es gehört einfach viel Wissen dazu, um wirklich gutes Brot zu backen, meiner Meinung nach. Und das darf einfach auch wieder was kosten und sollte nicht so hinterhergeschmissen werden, weil wir uns dadurch ja auch unseren eigenen Wert nehmen. Ich finde, wir dürfen stolz sein auf das, was wir machen und sollten das auch. Und dann ist vielleicht eine Möglichkeit, Sortiment auch zu verringern, Menschen dahingehend auch nicht zu erziehen, aber den Blick zu weiten und zu sagen, wir arbeiten irgendwie auch unsere 40 Stunden die Woche, aber wir wollen auch manchmal Wochenende. Wir wollen auch an den Feiertagen frei. Wir wollen auch zu normalen Uhrzeiten aufstehen. Auch das ist ja irgendwie legitim und finde ich völlig verständlich.
Schon ein schöner Abschluss, so ein schönes Abschlussstatement. Da traue ich mich jetzt gar nichts mehr zu sagen eigentlich. Aber du hast mir gefragt, wie ich das sehe. Ich sehe es ganz ähnlich eigentlich wie das, was ich vorher auch schon in Bezug auf die Ausbildung gesagt habe und auch eigentlich sehr ähnlich wie du. Ich glaube, wir haben als Bäckerinnen und Bäcker, als Bäckerei insgesamt viel zu lang irgendwie, ja, das hört sich ein bisschen blöd an oder vielleicht auch arrogant an, aber es jedem recht machen wollen, so ja, alles möglich machen. Also ich habe halt auch schon Betriebe geschafft, da durfte man keine Bestellungen ablehnen, man hat alles möglich macht und wenn es irgendwie noch so unmöglich eigentlich war, sei es, dass es irgendwie von der Zeit her gar nicht mehr gereicht hat, hat man halt einfach mehr Hefe rein und so, Hauptsache man hat den Umsatz gemacht und ich glaube, man hat dadurch dem Ganze auch ein bisschen den Wert genommen, so, weil halt irgendwie geht ja immer alles so, beim Bäcker geht immer alles und ich glaube schon, dass man da die Leute schon wieder ein bisschen dahin bringen muss oder kann, dass es halt einen gewissen Wert hat und dass wenn man halt ein reines Sauerteigbrot, am besten meiner Meinung nach in Bioqualität, halt will, dass es halt nicht geht, dass ich dann abends irgendwie auf morgen früh 15 Kilo vorbestellen kann zum Beispiel. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber genau. Und ich glaube, dadurch hat das Ganze wieder auch an anderer Stelle Wert gekriegt. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, ich finde es ein wahnsinnig spannender und anspruchsvoller Beruf und das muss man nach Hause tragen und man muss es vor allem so machen, das finde ich, hast du auch richtig gesagt, dass es für einen selber ja auch passt, so dass man das auch langfristig machen kann, weil es ist ein körperlicher Beruf, es ist ja harte körperliche Arbeit. Und das will man ja nicht nur irgendwie ein Jahr machen oder zwei Jahre, sondern irgendwie ja 10, 15, 20 Jahre. Und deswegen muss es irgendwie auch so funktionieren, dass es halt nicht immer rund um die Uhr. Und ich finde das haben wir von Anfang an ja so gemacht, zum Beispiel auch, dass wir nur saisonal arbeitet und so. Da haben wir die Leute auch, am Anfang haben wir es ein bisschen verärgert und irgendwann haben sie es dann verstanden, weil wir es halt erklärt haben. Und am Ende hat ja der Kunde, hat ja dann was davon, weil die Qualität ja viel besser ist. Und dass es halt nicht immer alles rund um die Uhr gibt, das war, ist ja eh eine Lüge und war schon immer eine Lüge so, also auch in den Supermarktregalen, dass irgendwie immer alles verfügbar ist. Also klar, irgendwie war es schon da, aber der Preis hat halt irgendjemand dafür gezahlt. Und genau, und ich glaube, dass ja aber insgesamt auch in der Gesellschaft, finde ich, ein krasses Umdenken ja stattgefunden hat in dem Bereich und immer noch stattfindet. Ja. Und das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, obwohl ich ja ganz klassisch irgendwie die Ausbildung gemacht habe, ich finde, dass unser Handwerk enorm von den Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger profitiert und profitiert hat. Also ich selber glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, auch von meinen Gedanken her, wenn es das gar nicht gäbe, so diese Quereinsteigerbewegung, die, ja, die uns ja so ein bisschen gezeigt hat, wie es geht. So, dass man den Produkte mit einem anderen Wert gibt, auch andere Preise erzielen kann. Und wie du sagst, nicht um uns die Tasche voll zu machen, sondern um das Handwerk langfristig auch betreiben zu können, weil wir natürlich auch, um gute Leute zu kriegen, auch gute Löhne zahlen müssen. Also von dem her ist es so ein ganz kleiner Einblick, nur da gehört bestimmt noch mehr dazu. Aber ich glaube, dass das ist schon sowas, wo wir irgendwie, wir haben unseren Berufsstolz wieder vielleicht neu uns erarbeiten müssen. Abschlussfrage habe ich noch auf meinem Zettel stehen.
Okay.
Isst du Laugengebäck mit Bionella?
Ja.
Oder Nutella?
Ja, mit veganer.
Veganer Nutella.
Ja, tue ich. Und
isst du Butter drunter oder nicht?
Natürlich nicht.
Nein. Ohne Nein. Butter. Okay. Dann darfst du nie wiederkommen. Ja, ist jetzt für mich natürlich ernüchternd. Weil ich bin ja die Mitbutterfraktion, der David ist nicht mehr dabei. Das heißt, ich muss die Fahne hochhalten. Und ja. Also was ist die Erklärung, dass du kein Butter drunter machst?
Boah, das ist einfach zu viel. Das ist
zu viel?
Das ist einfach... Und ich mag das nicht. Also das müsste getrennt sein. Weißt? Und du kriegst es ja nicht hin, dass die Butter und... Also das vermischt sich ja dann. Und das könnte...
Ja, wenn die Butter schön kühl ist, geht das wunderbar.
Und wir haben jetzt gerade... Dann ist die aber nicht verstrichen, da ist die so...
Das Scheitler, Scheitler legt man da drauf.
Das will ich auch, dass das verstrichen ist und dann die Nutella, das Nutella, das Nutella, das Nutella, oben so drauf, aber dann darf sich die Butter nicht mit der Nutella mischen.
Und dann machst du doch jetzt, wir haben jetzt die Bionella-Spritzmaschine, dann kannst du die Bionella deutlich weiter oben einspritzen wie die Butter, dann ist es getrennt. Das wäre ein Versuch wert.
Das wäre ein Versuch wert. Und wenn ich es nicht mag, dann esse ich es von der einen Seite oben runter.
Vielen Dank, liebe Eva, dass du heute zu Gast warst, dass du nach deinem 8-Stunden-Tag, so wie ich jetzt ja aussage, dich noch zur Verfügung gestellt hast für diese erste Interviewfolge im neuen Format sozusagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer, die ja alle irgendwie auch was mit Backen zu tun haben, war da heute viel dabei. Und genau, du darfst das letzte Wort haben.
Ich kann mich eigentlich nur bedanken. Vielen Dank. Sehr aufregend. aber vielen Dank, dass ich jetzt mal dabei sein durfte und hier einfach ein bisschen erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig.
Bestimmt nicht. Und an die Hörerinnen und Hörer geht ein Gruß raus bis in 2 Wochen. Die nächste Folge wird wieder mit Tobi sein. Die nehmen wir mal auch demnächst auf. Und in diesem Sinne war es das von uns und ich sage bis zur nächsten Folge und tschüss.
Ciao.